Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie 1. Sie hören die 12. Einheit mit dem Titel Chemisches Potential. Wir haben in den letzten Lehreinheiten thermodynamische Zustandsfunktionen kennengelernt, die als Grundgrößen bezeichnet und dann oft noch eine für die Chemie wichtige Variante davon kennengelernt. Also Sie erinnern sich, in unserer, wann war das, 6. Lehreinheit, haben wir die Energie eingeführt, zweifelsohne eine ganz wichtige Grundgröße des Gebiets Thermodynamik, und haben dann ganz zum Schluss gesagt, für die Chemie ist oft eine Variante davon wichtig, nämlich die Enthalpie. Dann haben wir der Energie die Entropie an die Seite gestellt und die als wirklich die wichtigste Größe der Thermodynamik identifiziert. Und dann gesagt, für die Chemie ist eigentlich noch eine Variante davon noch praktischer, nämlich die freie Energie, weil die Entropiezunahme des Universums durch reine Systemgrößen ausdrückt. Und dann haben wir dem nochmal eine Variante an die Seite gestellt, indem wir gesagt haben, und für die Chemie praktisch ist dann eigentlich noch was anderes, nämlich nicht die freie Energie, sondern die freie Enthalpie, weil die für ein Variablenensemble gilt, was für die Chemie kondensierter Phasen oftmals praktischer ist. Diesem Trend werden wir heute weiter folgen und eine weitere Variante einer Zustandsgröße kennenlernen, die wir schon kennen, konkret aus der letzten Stunde. Da haben wir nämlich die eben gerade benannte freie Enthalpie kennengelernt und als die für die physikalische Chemie wirklich pragmatisch wichtigste Fundamentalgröße eingeführt. Und heute lernen wir schon wieder eine Variante davon kennen, das chemische Potential. Sie können an diesem Namen chemisches Potential aber vielleicht schon erkennen, dass das für die Chemie auch was sehr Grundrelevantes ist. Das klingt ja wirklich groß, chemisches Potential, und ist es auch. Es ist in der Tat die Größe, die wir in der physikalischen Chemie oftmals dann tatsächlich als Startpunkt für physikochemische Herleitung nehmen. Ich kann Ihnen schon mal einen Vorgriff dafür geben, wenn wir uns beispielsweise für Phasengleichgewichte interessieren. Machen wir am Ende dieser Lehreinheit. Dann bilanzieren wir das, indem wir die chemischen Potenziale der beiden Phasen gleichsetzen, die im Gleichgewicht stehen sollen. Oder wenn wir uns für Materietransport interessieren, also Diffusionsvorgänge, dann gucken wir uns einen Gradienten des chemischen Potentials an. Wenn wir uns für das chemische Gleichgewicht interessieren, machen wir in einigen wenigen Lerneinheiten, wird die thermodynamische Bilanzierung dessen auch durch ein Gleichsetzen der konzentrationsabhängigen chemischen Potenziale der beteiligten, also im Gleichgewicht stehenden Stoffe geschehen. Das sind einige Beispiele und es gibt noch mehr, die Ihnen zeigen, das chemische Potential ist die Größe, die dann meistens de facto am Anfang von physikochemischen Betrachtungen, also konkret Herleitungen, steht. Wie schon erwähnt und wie wir gleich noch kennenlernen werden, ist es eine Variante der freien Enthalpie und wie wir in der letzten Lerneinheit gelernt haben, ist die ja letzten Endes so verklausulierter zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Die drückt uns den Umstand, dass freiwillige Prozesse in eine solche Richtung ablaufen, in der die Entropie des Universums zunimmt, rein durch Systemgrößen aus. In einem klassischen Hörsaal-Setting dieser Vorlesung stelle ich zum Anfang dieser Stunde immer eine Frage ins Auditorium, die lautet: Woher aus Ihrem Studium, also sprich aus anderen Vorlesungen oder aus Ihrer sonstigen Ausbildung oder vielleicht auch aus Ihrem Alltag, kennen Sie denn schon den Begriff Potential? Was fällt Ihnen da ein? Und da kommt durch Zurufe aus dem Auditorium immer einiges zusammen. Meistens der erste Zuruf ist elektrisches Potential. Und das ist natürlich völlig richtig. Das ist ein Begriff aus der Physik, ist dort definiert als der Quotient aus der potentiellen Energie einer Probeladung und dem Wert Q dieser Ladung, wenn wir ein zeitinvariantes, das heißt ein statisches elektrisches Feld voraussetzen. Wir können dieses elektrische Potential aus dem Feld berechnen, an einem bestimmten uns interessierenden Ort, der durch einen Ortsvektor R ausgedrückt ist, durch ein Kurvenintegral über das Skalarprodukt aus dem elektrischen Feld und einer zugehenden Wegstrecke ds, die sich von einem Nullpunkt mit Nullpotential am Ort R0 zu dem uns interessierenden Ort R erstreckt. Umgekehrt lässt sich die elektrische Feldstärke durch den Gradienten des Potentials ausdrücken. Ein sehr ähnlicher Begriff, der dann meist als zweites genannt wird in dieser Zurufrunde im Hörsaal, ist das Gravitationspotential. Ist ähnlich definiert wie das elektrische Potential, das Gravitationspotential eines kugelförmigen, radialsymmetrischen Körpers mit der Masse m ist definiert als Gravitationskonstante mal diese Masse m durch den radialen Abstand r. Multiplizieren wir dieses Potential mit der Masse m eines uns interessierenden Körpers, der mit dem erstgenannten in Gravitationswechselwirkung treten soll, so erhalten wir die potenzielle Energie dieses zweiten Körpers im Gravitationspotential des ersten. Das Gravitationsfeld können wir wiederum aus dem Gradienten dieses Potentials berechnen, wie beim elektrischen Feld schon. Und die durch dieses Feld erzeugte Kraft auf einen Körper der Masse m ist dann m mal dieses ortsabhängige Feld. Als drittes wird dann in dieser Hörsaal-Abfragerunde meistens die aus dem Alltag stammende Konnotation des Begriffes Potential genannt, dahingehend, dass Potential sowas wie Möglichkeit oder Fähigkeit ausdrückt. Wir benutzen das ja auch im akademischen Kontext, ne? Wenn wir Hochschullehrer sagen, diese Studentin hat herausragendes Potenzial, dann meinen wir, sie hat sehr große Möglichkeiten, eine sehr hohe mögliche Leistungsfähigkeit. In der Psychologie werden in der Tat die beiden letztgenannten Begriffe kombiniert zum Begriff Leistungspotenzial, die dort als die anlagemäßige Voraussetzung für eine Leistung eines Menschen angesehen wird. Auch in den Wirtschaftswissenschaften, beispielsweise in der Volkswirtschaftslehre, gibt es Potenzialbegriffe. Beispielsweise der Begriff Produktionspotenzial, das ist ein makroökonomischer Begriff zur Bezeichnung der möglichen, also potenziellen Produktion, die bei Vollauslastung aller Produktionsfaktoren möglich wäre. Das heißt, wir sehen schon, der Begriff Potenzial wird sehr vielseitig verwandt, führt aber immer auf dieselbe Grundbasislinie sozusagen zurück, dass es was mit Möglichkeit oder mit Fähigkeit zu tun hat. Und was uns das auch schon so zumindest implizit mit andeutet, ist die Richtung, in die sich Dinge verändern. Eine Kugel rollt abwärts im Gravitationspotenzial. Eine elektrische Ladung fließt abwärts im elektrischen Potenzial. Diesen ganzen Begrifflichkeiten und den ihnen zugrunde liegenden, teils verwandten Grundprinzipien stellen wir jetzt einen weiteren Begriff an die Seite, das chemische Potenzial. Wie der Name sagt, ist das das Potenzial für die Chemie. Wir gehen damit in der Tat den ersten Schritt auf einem jetzt beginnenden Weg weg von der statischen Thermodynamik, die wir ja eigentlich Thermostatik nennen müssten, hin zu veränderlichen Prozessen, also hin zu chemischen Reaktionen. Und das sind natürlich die, die uns als Chemikerinnen und Chemiker am meisten interessieren. Bisher haben wir stets geschlossene Systeme betrachtet. Das heißt, Materie konnte nicht ausgetauscht werden. Jetzt berücksichtigen wir den Fall, dass auch Materie ausgetauscht und umgewandelt werden kann. Das ist ja die Basis für jegliche chemische Reaktion. Das heißt, jetzt dürfen sie auch die Stoffmengen ändern. Wir betrachten also ab jetzt Systeme mit mehreren Stoffen. Die nummerieren wir mit einem Index I durch. I gleich 1 ist Stoff 1, I gleich 2 ist Stoff 2 und so weiter und so fort, kann bis meinetwegen K gehen. Das ist dann der k-te Stoff in unserem System. Mit zugehörigen Stoffmengen N1, N2 und so weiter bis NK, die sich im System jetzt ändern dürfen. Frage jetzt, wie ändert sich dabei die freie Enthalpie, respektive freie Energie? Dazu definieren wir das chemische Potenzial. Das tut Gleichung 188, indem sie einführt, das chemische Potenzial μ ist definiert als die partielle Ableitung, also der partielle Differentialquotient von dg nach dn, respektive df nach dn. In Worten ausgedrückt wäre das eine partiell molare freie Enthalpie, bzw. Energie. μ gibt uns demnach an, wie sich g respektive f mit der Zusammensetzung des Systems ändert, beispielsweise bei Stoffaustausch oder bei Stoffumwandlung. Das heißt, wir müssen das vollständige Differential von G und F, das wir in der letzten Lehreinheit kennengelernt hatten, um einen weiteren Summanden erweitern oder genau genommen um K weitere Summanden erweitern, nämlich für diese ganzen partiellen Differentialquotienten dg nach dn respektive df nach dn für die ganzen Stoffe 1, 2, 3, 9 bis K. Das ist in den Gleichungen 189 und 190 im Skript hingeschrieben. 189 ist für G und 190 ist für F. Das vollständige Differential setzt sich dann nicht nur aus den bekannten Differentialquotienten dg nach dp dp respektive dg nach dt dt, sondern jetzt eben auch Summe dg nach dni über i zusammen. Das gleiche gilt für f. Im Falle von g wissen wir ja schon, dass diese partiellen Differentialquotienten nach p und t auch eine konkrete physikochemische Bedeutung haben. Dg nach dp hatten wir ja als v kennengelernt. Dg nach dt hätten wir als minus s kennengelernt. Das heißt, wir können für diese beiden ersten Differentialterme auch schreiben vdp minus sdt. Naja, und den dritten, oder diese Summe, die da als drittes hingeschrieben ist, beinhaltet jetzt lauter dgs nach dns, und die haben wir ja gerade als μ kennengelernt. Das heißt, was da steht, ist Summe μ i dni. Für die Funktion f lautet das analog, da ist es dann minus pdv minus sdt plus Summe μ i ni. Diese beiden Gleichungsformen sind die Grundgleichungen der chemischen Thermodynamik. Da sie jetzt nicht nur schauen, wie wird sich der Zustand des Systems einstellen, sodass bei vorliegenden Variablen p und t die freie Enthalpie respektive die freie Energie minimiert wird, sondern was tun jetzt die Stoffe auch im System, wenn sich deren Stoffmengen ändern dürfen. Also das heißt, auch die ni sind jetzt Variablen und werden sich entsprechend einstellen, so dass sich die freie Energie respektive freie Enthalpie im System minimiert. Da haben wir schon so einen ersten Blick in die Richtung, warum finden Reaktionen statt. Weil das gemäß dieser Gleichungen günstig sein kann. Wenn es da manche Summanden in dieser Summe μini gibt, die ungünstig sind und andere, die günstig sind und die Stoffmenge sich ändern dürfen, dann können wir annehmen, dass das dann passieren wird. Dass die Stoffmenge des Stoffes, der mit einem ungünstigen μi daherkommt, sich verringern wird, um diesen Summanden in dieser Summe abzumildern, also abzudämpfen, zu verkleinern. Wohingegen sich die Stoffmenge eines Stoffes, dessen μi günstig ist, vergrößern wird, um diesem Summanden jetzt mehr Gewichtung in der Summe zu geben. Wir können uns was Analoges jetzt natürlich auch für die beiden anderen Energiefunktionen U und H vorstellen. Das ist im Skript jetzt beispielhaft mal für U hergeleitet in den Gleichungen 191 und 192. Auch hier können wir analog zu den Gleichungen 189 und 190 das totale Differential dU schreiben als einen Term mit P und V, der liest sich hier konkret minus PdV, aus einem Term mit T und S, der liest sich hier konkret plus TdS und einem Term Summe μ i dNi. Wir haben also einen Arbeitsterm, einen Wärmeterm und einen Term für Stoffaustausch. Die Gleichung mit nur den ersten beiden Termen, also dU ist gleich minus PdV plus TdS, hatten wir in der letzten Lehreinheit als Fundamentalgleichung bezeichnet. Jetzt haben wir hier also eine Form der Fundamentalgleichung mit einer zusätzlichen Summe an Termen für Stoffmengenänderung. Wir können das auch noch allgemeiner ausdrücken, das ist in Gleichung 193 geschehen. Da ist auch der Arbeitsterm als Summe geschrieben, nämlich allgemein als Summe von Arbeitskoeffizient und Arbeitskoordinate. Wir haben ja schon in unserer, wann war das? Ich glaube in der sechsten Lehreinheit, als wir uns mit den Grundlagen der Energie beschäftigt haben. Da haben wir am Anfang ja erstmal die Begriffe Arbeit und Wärme definiert, um dann den Begriff Energie zu definieren. Und haben dabei gesehen, es gibt verschiedene Formen der Arbeit. Die wichtigste Arbeit in der Physik, in der Mechanik, ist die klassische Kraft mal Weg-Längenausdehnung. Die wichtigste Form in der Thermodynamik ist eine dreidimensionale Arbeit, eine Druckvolumenarbeit. Es gibt aber auch noch andere Formen der Arbeit, beispielsweise eine zweidimensionale Oberflächenarbeit, die was mit Arbeit gegen die Oberflächenspannung oder wir können generell sagen Grenzflächenspannung von Substanzen an deren Grenzflächen zu tun hat. Und für Systeme, in denen elektrische Ladungen eine Rolle spielen, gibt es auch noch elektrische Arbeit. Und wenn wir einfach jetzt prinzipiell all diese Arbeitsformen zulassen, dann können wir den Arbeitsterm einfach allgemein als Summe LdL schreiben, wobei das allgemein Arbeitskoeffizient und Arbeitskoordinate sein. Je nachdem, was wir jetzt für ein System vorliegen haben, finden sich diese drei Arten von Termen, also Arbeitsterm, Wärmeterm und Term für Stoffmengenänderung, also sozusagen chemischer Term, in der Gleichung wieder oder nicht. Haben wir es mit einem abgeschlossenen System zu tun, steht da gar nichts in der Gleichung, denn ein abgeschlossenes System hat weder Wärmetausch, noch Arbeitstausch, noch Materietausch. Das heißt, da sind all diese Terme jeweils 0 und dU ist insgesamt 0. Bei dem adiabatischen System taucht ein Arbeitsterm auf, aber kein Wärmeterm und kein Materieterm. Bei einem geschlossenen System taucht ein Arbeitsterm und ein Wärmeterm auf. Da haben wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in der allgemein bekannten Form stehen. dU ist gleich Delta Q plus Delta W, kleine gekringelte Deltas hier. Und haben wir es mit einem offenen System zu tun, dann tauchen alle drei Terme auf und wir können die Gleichung so hinschreiben, wie das ganz allgemeine Gleichung 193 notiert ist. Für den stoffmengenabhängigen Term, also den chemischen Term, stellen wir hier jetzt was ganz Grundlegendes fest, nämlich wenn Stoffaustausch respektive Stoffumwandlung auftritt, also zum Beispiel aufgrund einer chemischen Reaktion oder eines Phasenübergangs im System, so geschieht dies für einen Stoff I stets in Richtung abnehmenden chemischen Potentials. Fußnote, in Analogie zu einer Kugel, die in Richtung abnehmenden Gravitationspotentials einen Berg runterrollt oder in Analogie zum elektrischen Strom, der in Richtung abnehmenden elektrischen Potentials fließt. Gibt es keine solchen Gradienten des chemischen Potentials im System, also ist das chemische Potential überall im System homogen gleich, liegt Gleichgewicht vor. Und zwar unabhängig davon, wie viele Phasen koexistieren. Das heißt, es liegt also sowohl chemisches als auch Phasengleichgewicht vor. Wenn letzteres überhaupt eine Rolle spielt übrigens, ne? Also wenn das überhaupt mehrphasige Systeme sind. Wir können uns das wie folgt ganz einfach klar machen. Wir nehmen mal ein ganz einfaches System an, das nur aus einem einzelnen reinen Stoff besteht, bei P und T konstant. Und wir nehmen jetzt an, das chemische Potential hierin sei jetzt ungleichmäßig verteilt. Dann können wir sagen, die Überführung einer bestimmten Menge Na, und die sei mal sehr infinitesimal klein, also dNa, Mol des Stoffes aus einem Systemteil A in den Systemteil B würde bedeuten, dass sich die freie Enthalpie dG ändert um μb minus μa in Klammern mal dNa. Wir nehmen diese Stoffmenge aus dem Systemteil A weg, das heißt trivialerweise verringert sich dort die freie Enthalpie. Mit dem Wegnehmen von Substanz fallen auch die Beiträge dieser Substanzmenge zur freien Enthalpie weg sozusagen. Das heißt, in diesem Systemteil haben wir einen Verlust an freier Enthalpie von minus μa mal dNa. Und im Systemteil B, wo wir das jetzt reintun, also hintransportieren, haben wir entsprechend einen Gewinn, μb dNa. Ja, dann können wir das dNa ausklammern und dann haben wir diese Gleichung stehen, Klammer auf, μb minus μa, Klammer zu, mal dNa. Wenn jetzt diese chemischen Potenziale in dem Klammerausdruck gleich sind, also μa gleich μb, dann kommt da 0 raus, dG ist gleich 0. Und das hatten wir in der vorigen Stunde kennengelernt als Gleichgewichtszustand. Wenn DG nicht 0 ist, wenn es kleiner 0 ist, dann deutet das einen freiwilligen Prozess an. Wenn DG nicht 0 im Sinne von größer 0 ist, dann deutet es einen unfreiwilligen Prozess an. Also in diese Richtung müssten wir den Prozess erzwingen. Und wenn DG gleich 0 ist, dann passiert nichts, dann liegt Gleichgewicht vor. Wenn jetzt andererseits dieser Klammerausdruck sich so darstellt, dass μ a größer μ b ist, dann ist das, was da in der Klammer steht, was Negatives. Dann ist also dg kleiner 0. Das deutet, nach dem, was wir gerade eben von der Sekunde gesagt haben, einen spontanen Prozess an. Konkret setzt hier also jetzt Stofftransport ein, abwärts des Gradienten des chemischen Potentials. Und das ist ja genau der Fall, den wir hier diskutieren. Eine bestimmte Menge des Stoffes, DNA mol, fließt aus dem Systemteil A in den Systemteil B. Abwärts des Gradienten des chemischen Potentials, das im Systemteil A höher ist als im Systemteil B. Nehmen wir das Umgekehrte an, also dass μ a kleiner sei als μ b, dann würde nach dieser Gleichung dg größer 0 rauskommen und das ist unmöglich. Dieser Fall entspricht also einem unmöglichen, also nicht spontanen Vorgang. Spontaner Stofftransport aufwärts des chemischen Potentials aus Systemteil B in A ist unmöglich. Wir sehen hieran, μ ist eine Schlüsselgröße für chemische Prozesse. Wir müssen einfach in einem System nur gucken, wo ist μ klein und wo ist μ groß und schon können wir voraussagen, was da passieren wird im System. Wenn es nur ein einziger Reinstoff ist, dann wird der sich umverteilen in dem System und wenn mehrere Stoffe im Spiel sind und gewisse chemische Voraussetzungen gegeben sind, konkret genug Aktivierungsenergie, dann wird eine chemische Reaktion eintreten, dergestalt, dass das chemische Potential im System sich verringert. Durch Abbau von Substanzen, die einen ungünstigen Beitrag zum chemischen Potential haben und durch Aufbau von Substanzen, die einen günstigen Beitrag zum chemischen Potential haben. Die Größe μ hat also eine Schlüsselrolle. Da können wir schon daraus vorhersehen, wir werden es bestimmt oft mit der zu tun haben. Es ergibt also Sinn, wenn wir uns hier an diesem Punkt ein bisschen mit der Größe mal vertraut machen und wir können uns schon denken, da kommen bestimmt wieder oft partielle Differentialquotienten vor. Wir haben es bestimmt oft mit der Abhängigkeit von μ beispielsweise nach t oder nach p zu tun. Ja, das ist auch in der Tat so. Also brauchen wir die partiellen Differentialquotienten, dμ nach dt und dμ nach dp. Und keine Sorge, die sind total einfach, denn die kennen Sie nämlich schon. Zumindest zu 90% kennen Sie die schon. In Gleichung 194 ist Ihnen das mal hingeschrieben, für die t-Abhängigkeit. Da ja μ dg nach dn ist, können wir für dμ nach dt einfach schreiben, dg nach dn und das dann nochmal nach dt abgeleitet. Und wir wissen, dass g eine Zustandsfunktion ist, demgemäß den Satz von Schwarz erfüllt. Das heißt, wir können die Differentiationsreihenfolge umdrehen und aus dg nach dn nach dt den umgekehrten Ausdruck machen, dg nach dt nach dn. Dg nach dt kennen wir aus der letzten Lerneinheit, das minus s. Und das müssen wir jetzt einfach nochmal nach n ableiten. Das ist dann also minus s molar. Dμ nach dt ist also die negative molare Entropie. Das ist, wie gesagt, in Gleichung 194 hingeschrieben. Und Gleichung 195 stellt Ihnen nochmal das Analoge für die p-Abhängigkeit an die Seite. Demgemäß dμ nach dp v quer ist, also das molare Volumen. Diese beiden Identitäten werden wichtige Werkzeuge sein, die wir oft ansetzen werden, bei physikochemischen Herleitungen, in denen das chemische Potential eine Rolle spielt und in denen wir vielleicht mal nach p oder t ableiten müssen. Wir haben ja an mehreren Stellen jetzt schon erkannt, dass das chemische Potential eine Schlüsselgröße sein wird, um chemische Reaktionen zu diskutieren, dergestalt, dass sich dort Stoffmengen so im System ändern, dass manche Stoffe verbraucht werden, das sind die Edukte, und andere Stoffe gebildet werden, das sind die Produkte. Das heißt, da werden sich Konzentrationen im System ändern. Wir können daraus also schon ableiten, das chemische Potential hat ganz bestimmt eine Konzentrationsabhängigkeit und ich kann Ihnen schon verraten, die ist in der Tat der Schlüssel, um das chemische Gleichgewicht beispielsweise thermodynamisch zu behandeln. Nun haben wir in unserer bisherigen Vorlesung schon verschiedene Maße für die Konzentration kennengelernt. Ein Maß für die Konzentration, das haben wir ziemlich am Anfang kennengelernt, das ist der Stoffmengenanteil, also der Molenbruch. Sozusagen wie viel Prozent der Moleküle im System sind Spezies A und wie viel sind Spezies B und wie viel sind Spezies C und so weiter. Und diese ganzen Stoffmengenanteile, also die relativen Molanteile, müssen sich auf insgesamt 1 summieren. Damit eng verwandt für Gassysteme ist der Partialdruck. Das sind jetzt die Druckbeiträge von gasförmigen Substanzen zum Gesamtdruck, die über das Daltonsche Partialdruckgesetz mit dem Molenbruch auch zusammenhängen. Und ein weiteres Konzentrationsmaß, das Sie aus Ihrer bisherigen Ausbildung schon kennen, ist die Molarität, also wie viel Mol pro Liter einer Substanz in unserem System vorliegt. Das ist die am meisten verwandte Maßgröße in der Chemie, wo die eigentlich blöd ist, weil die nämlich volumenabhängig ist. Also genauso ist das ja definiert, Mol pro Liter, ne? Also Stoffmenge pro Volumen. Und wir haben ja schon mehrfach gesehen in unserer Vorlesung, dass das Volumen sich auch ausdehnen kann, wenn sich die Temperatur ändert. Also nicht kann, das tut es dann, dass sich das Volumen dann ausdehnt, ne? Wir haben es mit thermischer Ausdehnung zu tun. Und dann ändert sich dadurch ja trivialerweise die Konzentration. Nicht, weil da mehr Stoff hinzukommt oder weil der Stoff verschwindet, sondern einfach, weil das Volumen sich ändert. In dem Nenner dieses Verhältnisses Stoffmenge pro Volumen. Deswegen ist eigentlich eine bessere Größe die Molalität. Das ist nicht Mol pro Liter, sondern das Mol pro Kilogramm. Und ein Kilogramm ändert sich nicht, auch wenn es sich ausdehnt oder zusammenzieht. Diese Größe ist aber leider nicht so verbreitet in der Chemie. Wir rechnen öfter mit der Molarität. Wie dem auch sei, wir sehen also, es gibt verschiedene Maße für die Konzentration. Und wenn wir das chemische Potenzial konzentrationsabhängig diskutieren möchten, müssen wir uns klar machen, wie die miteinander zusammenhängen, weil wir prinzipiell jede davon benutzen können, um die Konzentration zu messen. Wir starten diese Betrachtung mal mit einem Ergebnis, das wir aus der letzten Lehreinheit schon kennen. Da haben wir uns mit der Druckabhängigkeit der freien Enthalpie befasst und gesehen, dass Delta G als Funktion des Drucks nRT mal Logarithmus von P2 durch P1 ist. Das hier in den Gleichungen 196 nochmal hingeschrieben. Wenn wir diese P1 und P2-Drücke jetzt mal so wählen, dass P1 der Normaldruck sei, als Normierungsbedingung, und P2 ein wie auch immer uns interessierender, davon abweichender Druck, den wir allgemein als P hinschreiben, dann nimmt diese Gleichung die Form an, Delta G ist gleich nRT mal lnP durch P Standard. Das ist Gleichung 197. Diese Gleichung können wir jetzt sehr leicht in eine Form überführen, wo sie dann für das chemische Potenzial hingeschrieben ist, denn das chemische Potenzial ist ja dG nach dN. Also wir müssen diese Gleichung einfach sozusagen durch N teilen, salopp gesagt. Und dann halten wir daraus Gleichung 198. Das chemische Potenzial μ einer Komponente A ist deren Standardwert, μ A Standard, der temperaturabhängig ist, plus RT ln P der Komponente A durch P Standard. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, es gibt einen sehr engen Bezug zwischen dem Partialdruck und dem Stoffmengenanteil, dem Molenbruch, das ist das Daltonsche Partialdruckgesetz. Und genau damit können wir diese Form von Gleichung 198, in der das Konzentrationsmaß der Partialdruck P ist, in eine Form gemäß Gleichung 199 überführen, in der der Molenbruch X das Konzentrationsmaß ist. Was wir da machen ist, wir gehen einfach von Gleichung 198 aus und ersetzen den Zähler des Bruches in dem Argument vom Logarithmus PA, also Partialdruck von A, durch eben das Daltonsche Partialdruckgesetz, also durch XA mal P. Dann teilen wir das gemäß Logarithmusgesetz in zwei Terme mit Logarithmen auf, ein lnP durch P Standard und ein lnX, die jeweils ein RT noch vor sich haben. Und wir fassen dann den Standardwert des chemischen Potentials μA Standard mit dem erstgenannten Term lnP zusammen zu einem neuen Standardwert des chemischen Potentials, der jetzt nicht nur T, sondern jetzt eben auch P abhängig ist, weil er jetzt ja einen P-Term beinhaltet, plus den übrig bleibenden Term mit lnx, also wo jetzt Konzentration im Maße x gemessen drin vorkommt. Wir können Gleichung 198 auch auf eine andere Art und Weise transformieren. Das liefert uns dann Gleichung 200. Das ist eine Form mit C, also mit der Molarität als Konzentrationsmaß. Da gehen wir wieder von Gleichung 198 aus und substituieren jetzt das PA im Zähler des Arguments des Logarithmus nicht durch das Daltonsche Partialdruckgesetz, so wie wir das eben gemacht haben, sondern durch die ideale Gasgleichung. Da ist P dann ja nRT durch V und das N durch V, was da drin auftritt, ist ja C, also ist ja Mol pro Liter. Also das heißt, da ist dann P gleich CRT. Wiederum können wir das aufspalten nach den Rechenregeln für Logarithmen in zwei Terme. Der eine enthält nur Logarithmus RT durch P Standard und der andere enthält das übrigbleibende LNC. Und wieder, wie bei der vorigen Herleitung, fassen wir jetzt den Standardwert des chemischen Potentials, μA Standard, mit dem erstgenannten Spin-off-Logarithmus-Term RT mal LNRT durch P Standard zusammen. Dann fügen die sich zusammen zu einem neuen Standardwert des chemischen Potentials, der jetzt auch temperaturabhängig ist, aber sozusagen doppelt temperaturabhängig ist. Der ist dadurch temperaturabhängig, dass sowieso schon ein temperaturabhängiges μA Standard da drin ist. Und jetzt ist da noch ein weiterer, sogar noch wieder doppelt temperaturabhängiger Term mit drin, nämlich dieses RT mal LNRT durch P Standard. Also dieses neue μA Standard ist komplizierter von T abhängig als das davor. Und dahinter bleibt dann RT LNC stehen. Also ein konzentrationsabhängiger Term, jetzt mit der Konzentration in der Einheit Mol pro Liter gemessen. An dieser Stelle erwarte ich im Hörsaal immer eine Frage oder vielleicht sogar einen Widerspruch. Die da lautet, Moment, das geht doch gar nicht. Wir können doch nicht ln von einer Größe bilden, die eine Dimension hat. In diesem Fall Mol pro Liter. Und da haben Sie völlig recht, das können wir auch nicht. Diese Form der Gleichung ist also streng genommen falsch. Was da oft mit gemeint ist, ist lnC und dann wird das C auf seine Einheit normiert. Aber so ganz sauber ist das nicht. Was wir da eigentlich machen müssten, ist nicht C zu verwenden, sondern die dimensionslose Aktivität A. Das heißt, das chemische Potential ist dann nicht Standardwert plus RTL in C, sondern streng genommen Standardwert plus RTL in A. Den Begriff Aktivität, den kennen Sie wahrscheinlich oder hoffentlich schon aus der AC-Grundvorlesung. Das ist, wie der Name nahelegt, eine Art aktiver Anteil der Konzentration. Konzentration gibt uns an, wie viele Teilchen im System sind. Oder genauer gesagt, wie viele Teilchen pro Volumen. Die Aktivität gibt uns jetzt an, wie viel dieser Teilchen auch aktiv sind. Wir können uns das wie folgt vorstellen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt, nehmen wir mal eine einfache Rechengröße, 1 Mol pro Liter einer uns interessierenden Substanz im System. Aber aufgrund anziehender Wechselwirkung zwischen den Teilchen steht uns effektiv, beispielsweise für eine chemische Reaktion, nicht das volle 1 Mol pro Liter zur Verfügung, sondern nur ein Teil davon. Also sagen wir mal nur 0,9 Mol pro Liter. Dann wäre die Konzentration dieses Stoffes im System zwar 1 Mol pro Liter, die Aktivität hingegen 0,9. Wenn wir schon gerade dabei sind, das jetzt gründlich auszudrücken, dann müssen wir das eigentlich auch in der Form, wo P drin steht, also der Partialdruck, tun, indem wir den Druck eines Gases durch dessen sogenannte Fugazität ersetzen. Die Fugazität ist sowas wie eine Aktivität für Gase. In Gleichung 201 ist Ihnen das hingeschrieben. Dort ist das druckabhängige chemische Potential eines gasförmigen Stoffes A jetzt hingeschrieben mit dessen Fugazität statt dem Druck. Und die Fugazität berechnet sich genauso wie die Aktivität durch einen Proportionalitätsfaktor, den Fugazitätskoeffizienten, aus dem Druck. Wir können also das FA in dieser Gleichung auch durch Gamma mal P ersetzen. Gamma ist dieser Fugazitätskoeffizient. Und dadurch, wenn wir wollen, den Logarithmusterm auch in zwei Terme aufspalten, sodass wir da einen Term mit P, also mit dem Partialdruck, stehen haben und einem anderen Term, der einen Ausdruck ln Gamma, also ln des Fugazitätskoeffizienten, beinhaltet. Dieser Fugazitätskoeffizient drückt uns jetzt aus, in welchem Maße das Gas in seinem Verhalten vom idealen Gas abweicht. Wenn das Gas sich wie ein ideales Gas verhält, dann ist die Fugazität gleich dem Druck, oder wir brauchen dann die Fugazität als Konzept gar nicht, wir können einfach den Druck benutzen. Das heißt, der Fugazitätskoeffizient in Gleichung 201 hat dann den Wert 1 und damit verschwindet dieser letztgenannte Logarithmusterm in der unteren Reihe der Gleichung, denn ln von 1 ist 0 und dann fällt dieser Term also raus aus der Gleichung. Und es bleibt nur ein Ausdruck mit p übrig und es gibt dann ja auch nur das p als Maß. Was für Zahlenwerte dieser Fugazitätskoeffizient hat, ist in den Abbildungen 1.39a dargestellt. Der hat in der Tat bei einem Druck von 0 den Wert 1, denn bei einem Druck von 0 verhält sich ja jedes Gas wie ein ideales Gas, weil es ja quasi gar keinen Druck hat und damit sehen sich die Teilchen auch gar nicht. Wenn wir den Druck jetzt aber erhöhen, dann treten Abweichungen zutage. Erstmal dominieren anziehende Wechselwirkungen. Wenn wir den Druck erhöhen, bringen wir die Teilchen ja näher zueinander und gemäß Lennard-Jones-Potential ist das erstmal günstig. Erstmal kommen wir dadurch in den sozusagen Potentialtopf des Lennard-Jones-Potentials hinein und dadurch nimmt der Fugazitätskoeffizient ab. Wenn wir dann aber irgendwann den Bogen überspannen sozusagen, also den Druck zu groß werden lassen, kommen abstoßende, also repulsive Wechselwirkungen ins Spiel und dann kommen wir wieder aus dem Potentialtopf des Lennard-Jones-Potentials raus und gehen in diesen stark ansteigenden linken Teil, in den abstoßenden Teil über und dann nimmt der Fugazitätskoeffizient zu und nimmt Werte größer 1 an. Es gibt einen interessanten Punkt, wo der nochmal auf den Wert 1 zurückkommt. Das ist der Punkt, wo sich das reale Gas wie ein ideales Gas verhält, weil sich anziehende und abstoßende Wechselwirkungen genau die Waage halten. In Abbildung 1.39b ist Ihnen dann nochmal gezeigt, was das dann für das chemische Potential bedeutet. Die blaue Kurve zeigt den Verlauf für ein ideales Gas an und da verhält sich das chemische Potential als Funktion des Drucks einfach gemäß einer Logarithmusfunktion, weil das ja auch so da eingeht, ne? LNP. Die grüne Kurve stellt dem an die Seite das Verhalten des realen Gases und die hat schon Schlenker, ne? Weil da auch ein Kurventeil durch anziehende Wechselwirkungen abgeändert ist, ein anderer hingegen durch abstoßende Wechselwirkungen abgeändert ist. Damit haben wir das chemische Potential uns konzeptuell und mathematisch klargemacht. Dann schauen wir doch mal, was uns das bringt. Ich habe ja schon angedeutet, das ist die Grundgröße, die wir immer an den Anfang jeglicher physikochemischen Herleitung stellen. Das Paradeanwendungsgebiet dafür wird sein, das chemische Gleichgewicht zu diskutieren. Das Thema hat so viel Gewicht, dem widmen wir eine eigene Lehreinheit. Wir müssen dazu auch noch ein anderes Konzept uns noch erarbeiten, nämlich Mischungsthermodynamik. Aber was wir an dieser Stelle jetzt schon mal tun können, ist, wir können uns Phasengleichgewichte anschauen. Was sind die Bedingungen für ein Gleichgewicht zwischen zwei Phasen, die wir einfach mal ganz allgemein Alpha und Beta nennen? Naja, die chemischen Potenziale der Phasen Alpha und Beta müssen gleich sein. Das sehen in Gleichung 202 im Skript, ganz oben in der ersten der drei Reihen dieser Gleichung bilanziert. Gleichgewichtsbedingung ist μ Alpha muss μ Beta sein. Wir können beide μs jetzt gemäß der Fundamentalgleichung ausschreiben als minus molare Entropie der Phase Alpha dt plus molares Volumen der Phase Alpha dp. Und auf der rechten Seite steht das gleiche für Beta, ne? Minus molare Entropie der Phase Beta mal dt plus molares Volumen der Phase Beta dp. Und das können wir umstellen, sodass wir die dps und die ts auf eine Seite der Gleichung bringen und den ganzen Rest auf die andere Seite der Gleichung. Dann steht da dp nach dt ist gleich molare Entropie der Phase Beta minus molare Entropie der Phase Alpha durch molares Volumen der Phase Beta minus molares Volumen der Phase Alpha. Also sprich Delta S molar durch Delta V molar. Diese Gleichung trägt den Namen Clapeyron'sche Gleichung. Das ist jetzt erstmal ein rein mathematischer Ausdruck, aber wie schon so oft in unserer Vorlesung können wir aus diesem rein mathematischen Ausdruck eine ganze Menge Konzeptuelles lernen. Und zwar wie folgt. Das Delta V quer, also die Differenz der molaren Volumina der beiden Phasen in der obigen Gleichung, hängt mit der Druckabhängigkeit von μ zusammen. Das ist ja genau die Druckabhängigkeit von μ. Die μ nach dp ist V quer. Das war Gleichung 195, wenn Sie sich erinnern. Jetzt lassen wir diese beiden Phasen Alpha und Beta mal ein bisschen konkreter werden. Bisher haben wir das ganz allgemein formuliert. Jetzt machen wir es mal ein bisschen deutlicher, ein bisschen konkreter für den Fall, dass das eine flüssige Phase sei und das andere eine feste Phase. Wir betrachten also ein Festflüssiggleichgewicht. Im Regelfall ist das Volumen der flüssigen Phase größer als das der festen Phase. Denn in der festen Phase sind die Teilchen sehr ordentlich zu einem Gitter gepackt. In einer flüssigen Phase haben sie diese Fernordnung verloren. Es liegt nur noch so eine gewisse Nahordnung vor und die Teilchen haben in der Regel etwas größere Abstände zueinander. Wir werden gleich noch eine der wichtigsten Ausnahmen dafür kennenlernen. Das ist nämlich der elementar wichtigste Stoff auf diesem Planeten Wasser. Aber in der Regel ist es so, dass die Teilchen in der kristallinen Struktur des Feststoffes besser gepackt sind als in der amorphen Struktur der Flüssigkeit. Deshalb ist das molare Volumen im Regelfall in der flüssigen Phase größer als in der festen Phase. Wenn wir das beides zusammennehmen, dann können wir sagen, generell steigt μ mit p, denn dμ nach dp ist ja das molare Volumen, das ist eine positive Größe, also generell steigt μ mit p, aber das tut es für die flüssige Phase mehr als für die feste Phase. Und jetzt schauen wir mal auf Abbildung 140a und wir ignorieren jetzt erstmal die blauen Linien da drin, wir schauen nur auf die schwarzen. Das ist nichts anderes als das Diagramm, das wir am Ende der letzten Lehreinheit diskutiert haben. Das uns erklärt hat, warum bei dieser Temperatur ein Stoff fest vorliegt, bei jener Temperatur der Stoff flüssig vorliegt und bei noch wieder jener Temperatur der Stoff gasförmig vorliegt. Sie erinnern sich an diese drei geraden Abschnitte, die blaue, die grüne und die orange-rote Kurve aus dem Ende der letzten Lehreinheit. Hier haben wir jetzt im Prinzip dasselbe. Was wir hier jetzt haben, ist eine Auftragung des chemischen Potentials μ gegen T. In der letzten Stunde war es nicht μ gegen T, sondern G gegen T. Aber μ und G sind ja total miteinander verwandt. μ ist ja einfach dg nach dn. Also sozusagen einfach auf die Stoffmenge normiert hier, salopp gesagt. So, und da können wir jetzt erkennen, dass der mit flacher Steigung abfallende geraden Teil uns die eine Phase, hier konkret die feste, denotiert, während der mit steilerer Steigung abfallende geraden Teil uns die andere Phase, also hier die flüssige Phase, denotiert. Die schneiden sich an dem Punkt D-Schmelz, das ist da, wo beide die gleichen Werte haben, also da liegt gleichermaßen Feststoff und Flüssigkeit vor. Und wenn wir jetzt den Druck erhöhen, dann erhöhen die sich beide. Aber der flachere geraden Abschnittsteil, der erhöht sich in einem geringeren Ausmaß als der steilere, weil der flache für den Feststoff ist und der steile für die Flüssigkeit. Und V quer des Feststoffs ist im Regelfall kleiner als V quer der Flüssigkeit. Dadurch verschiebt sich jetzt der Schnittpunkt der beiden. Das bedeutet, der Schmelzpunkt erhöht sich bei Druckerhöhung. Wir können uns das in einem Satz auch anschaulich erklären. Eine flüssige Phase braucht mehr Volumen als eine feste, also ist Schmelzen bei einem höheren Druck benachteiligt. Ich habe gerade schon angedeutet, es gibt einen ganz wichtigen Ausnahmefall und dieser Ausnahmefall ist Wasser. Bei Wasser haben wir eine ganz wichtige Anomalie, die Dichteanomalie des Wassers. Eis ist voluminöser als flüssiges Wasser, also zumindest als kaltes flüssiges Wasser. Der Grund ist, dass die Wassermoleküle im Eis verbrückte Cluster durch Wasserstoffbrückenbindungswechselwirkung miteinander verbrückte Cluster in einem gewissen Abstand zueinander bilden. Wenn diese jetzt beim Schmelzen zusammenbrechen, dann kommen sich die Teilchen erstmal näher und das Volumen sinkt zunächst beim Schmelzen. Erst beim dann wieder weiteren Erhöhen des dann flüssigen Wassers nimmt der Teilchenabstand gemäß der normalen thermischen Ausdehnung dann zu. Das ist übrigens ein Glücksfall für das Leben auf der Erde, denn so frieren Gewässer, beispielsweise Seen, von oben nach unten zu und nicht von unten nach oben. An der Oberfläche ist das Wasser in direktem Kontakt mit der kalten Luft. Dort ist es kalt, dort bildet sich also Eis. Und weil es eben auch eine geringere Dichte hat, also weniger stark gepackt ist, bleibt es auch oben und sinkt nicht nach unten auf den Grund des Sees. Es wirkt dann dort als Isolationsschicht und sorgt dafür, dass unter einer gewissen Eisdicke flüssiges Wasser erhalten bleibt und dadurch Lebewesen im Wasser weiter ihr Leben führen können und nicht in einem Eisklotz gefroren werden. Wir haben damit in Wasser das umgekehrte Phänomen vorliegen. Das ist in Abbildung 140b dargestellt. Hier haben wir wieder eine flach abfallende Gerade für den festen Zustand, eine steiler abfallende Gerade für den flüssigen Zustand. Die schwarzen geraden Teile gelten für niedrigen Druck. Und wenn wir jetzt den Druck erhöhen, dann steigen die beide. Aber jetzt steigt der geraden Abschnitt des Feststoffes stärker als der der Flüssigkeit. Dadurch verschiebt sich der Schnittpunkt nach unten. Das heißt, der Schmelzpunkt des Wassers sinkt beim Ausüben von Druck. Wir können auch das wieder uns anschaulich schnell erklären. In dem Fall braucht die flüssige Phase weniger Volumen als die feste. Das heißt, Druckerhöhung bevorzugt Schmelzen. An dieser Stelle gibt es in manchen Lehrbüchern eine Anekdote, die ich hier aufgreifen möchte. Wir bleiben wieder bei dem Beispiel mit dem zugefrorenen See. In dem zugefrorenen See kann ja das Leben weitergehen, dadurch, dass eine Eisschicht oben vorliegt. Und auf dieser Eisschicht oben drauf kann eine Lebensform großen Spaß haben, nämlich Menschen, wenn sie Schlittschuh laufen. Und in manchen Lehrbüchern steht an dieser Stelle, dass das Schlittschuhlaufen genau durch dieses Phänomen ermöglicht wird. Dass unter dem Druck einer Schlittschuhkufe, also Druck ist ja Kraft pro Fläche, die Kraft eines menschlichen Körpers ist M mal G. Ja, wenn er eine gewisse Masse M mitbringt, dann wirkt da eine gewisse Kraft und die konzentriert sich jetzt auf eine kleine Fläche, nämlich auf die kleine Schlittschuhkufe. Also unter der Schlittschuhkufe liegt ein großer Druck vor. Und laut Meinung einiger Lehrbücher führt dieser Druck dann dazu, dass genau das passiert, was wir gerade diskutiert haben, dass der Schmelzpunkt des Wassers unter dieser Schlittschuhkufe sinkt, unterhalb der tatsächlich vorliegenden Temperatur und dass sich dadurch die Eisschicht unter der Schlittschuhkufe verflüssigt und der Schlittschuhläufer oder die Schlittschuhläuferin auf einem Oberflächenwasserfilm dahin gleiten können. Das klingt schön, ne? Klingt illustrativ, ist aber quantitativ nicht richtig. Wenn Sie das mal durchrechnen für das Gewicht einer typischen Schlittschuhläuferin oder eines typischen Schlittschuhläufers und sich mal so ein Diagramm für Wasser heranziehen, dann ist der Schlittschuhdruck zwar hoch, aber noch nicht hoch genug zur Eisverflüssigung. Kurz, um Ihnen hier das Bild zu liefern, wie es wirklich ist, eine neuere Erkenntnis geht in die Richtung, dass alle Feststoffe immer unterhalb ihres Schmelzpunktes einen flüssigen Oberflächenfilm haben, weil die Moleküle an der Oberfläche nicht so stark gebunden sind wie im Volumeninneren der Phase. Sie sind da ja nur sozusagen von einer Seite gebunden, nämlich von ihresgleichen unterhalb. Oberhalb liegt aber was anderes vor. Und dadurch haben alle Feststoffe immer einen gewissen Flüssigkeitsfilm an ihrer Oberfläche, auf dem Schlittschuhlaufen möglich ist. Erst wenn wir zu Temperaturen deutlich tiefer als dem Schmelzpunkt gehen, ist dieser Film nicht mehr da. Bei Wasser ist das konkret bei Temperaturen etwa 30 Grad Celsius unterhalb des Schmelzpunktes der Fall. Und in der Tat, die Arktisforscher Amundsen und Scott haben bei ihren Arktisexpeditionen teilweise minus 40 Grad kalte Tage erlebt und davon Schnee berichtet, der sich trocken wie Sand anfühlt. Wir halten also fest, das chemische Potenzial und die daraus abgeleitete Clapeyron'sche Gleichung liefert uns sehr konzeptuelle Einsichten über den Zustand von Stoffen. Wir können das sogar noch weiterführen und uns Stoffzustandsdiagramme ableiten, die in den Abbildungen 141 im Skript gezeigt sind. Solche Stoffzustandsdiagramme sind grafische Darstellungen von zwei uns besonders interessierenden Zustandsvariablen gegeneinander, in denen dann wie in einer Landkarte Bereiche eingezeigt sind, bei welchen Kombinationen dieser beiden Variablen der Stoff in dem oder dem Zustand vorliegt. Schauen wir mal erstmal auf Abbildungsteil A. Das ist der normale, der für die meisten Stoffe gefunden wird. Dort haben wir für geringe Drücke und hohe Temperaturen einen gasförmigen Zustand vorliegen. Umgekehrt für hohe Drücke und kleine Temperaturen haben wir einen festen Zustand vorliegen. Und für zwar hohe Temperaturen, aber auch hohe Drücke haben wir einen flüssigen Zustand vorliegen. Diese drei Zustände sind voneinander abgegrenzt durch Phasengrenzlinien. Wenn wir also Wertekombinationen uns anschauen, die einem Punkt auf diesen Linien entsprechen, dann liegen da beide der jeweiligen Phasen vor. Und es gibt einen Punkt ganz in der Mitte, der Tripelpunkt, da liegen sogar alle drei Phasen vor. Und es gibt noch einen weiteren charakteristischen Punkt, das ist der kritische Punkt. Das ist der Punkt, wo die Phasengrenzlinie flüssig-gasförmig aufhört. Das ist derselbe kritische Punkt, den wir schon mal kennengelernt hatten in unserer fünften Lehreinheit, in dem PV-Diagramm mit den Wanderwalzschleifen. Bei Wertekombinationen jenseits dieses kritischen Punkts können wir nicht mehr zwischen Flüssigkeit und Gas unterscheiden. Wir können das konzeptuell so verstehen, dass wir es da zwar mit Temperaturen zu tun haben, die so hoch sind, dass Teilchenwechselwirkungen vollständig überwunden werden, wie im Gas, aber dass wir es gleichzeitig mit Drücken zu tun haben, die so hoch sind, dass die Teilchen nah beieinander sind, wie in einer Flüssigkeit. Wir können dann also Gas und Flüssigkeit nicht mehr unterscheiden. In Abbildungsteil B ist Ihnen dasselbe Diagramm dargestellt für den wichtigsten Sonderfall, für das Wasser. der unterscheidet sich von der Auftragung in Abbildungsteil A dadurch, dass eine dieser Grenzlinien, nämlich die Fest-Flüssig-Grenzlinie, mit einer umgekehrten Steigung daherkommt, was sich genau auf diese dichte Anomalie des Wassers zurückführen lässt, wie wir gleich noch sehen werden. Bevor wir diese Diagramme konzeptuell diskutieren, möchte ich nochmal auf ein konkretes Detail hinweisen. Da gehen wir wieder in den linken Teil zurück. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, für welchen Stoff das ist, ne? Das ist für Kohlendioxid. Und da sind Ihnen ja auch ein paar Zahlenwerte an die Achsen geschrieben. Und was wir sehen ist, wenn wir mal auf die Druckachse gucken, dass Normaldruck, also 1 bar oder 1013 Millibar, es noch nicht hergibt, flüssige Phasen zu bilden. Bei diesem Normaldruck haben wir nur eine Phasengrenzlinie zwischen fest- und gasförmig vorliegen. Bei dem Normaldruck existiert also kein flüssiges CO2, sondern CO2 kann in fester Form vorliegen und aus der festen Form direkt sublimieren in den gasförmigen Zustand. Das tut es dann bei einer Temperatur von minus 76,5 Grad Celsius. Sie kennen das vielleicht als sogenanntes Trockeneis. Flüssiges CO2 können wir nur bei wesentlich höheren Drücken vorliegen haben. So, nach diesem kurzen praxisrelevanten Hinweis wollen wir uns jetzt mal diese Diagramme konzeptuell klar machen. Wir wollen verstehen, wo sie herkommen. Was diese Diagramme zeigen, ist eine Auftragung von P gegen T. Ist in Abbildung 1.41 übrigens nicht mit T, sondern mit dem griechischen Theta symbolisiert, weil es eine Celsius-Temperatur sein soll. Also die Werte, die da an die Achse geschrieben sind, sind Celsius-Werte. Und wir hatten ja mal gesagt, damit wir das nicht verwechseln, verwenden wir in der physikalischen Chemie strikt für die Kelvin-Temperatur das Symbol T. Und wenn wir mal nicht die Kelvin, sondern die Celsius-Temperatur meinen, verwenden wir das Symbol Theta. Wir könnten das Ganze natürlich aber auch mit T, also mit einer Kelvin-Skala, darstellen. Wir haben es da also mit einem Drucktemperatur, also mit einem PT-Diagramm zu tun. Und die Clapeyron'sche Gleichung bringt uns ja jetzt genau diese Variablen in Bezug. Die drückt uns ja aus, wie sich Delta P nach Delta T verhält. Nach dieser Gleichung, Nummer 202 in unserem Skript, verhält sich das wie der Quotient aus Delta S-Molar zu Delta V-Molar. Das heißt, dem Verhältnis der molaren Entropiedifferenz zur molaren Volumendifferenz beim jeweils betrachteten Phasengleichgewicht beziehungsweise der jeweiligen Änderung dieser Größen beim jeweils betrachteten Phasenübergang. Wir können das jetzt für die drei verschiedenen Phasengleichgewichte, respektive Phasenübergänge, konzeptuell verstehen, indem wir uns einfach mal klar machen, wie sind denn diese Größen für die beteiligten Phasen. Wir wissen grundsätzlich, dass die Entropie einer festen Phase sehr gering ist, denn hier liegt ein geordneter kristalliner Zustand vor. Die einer flüssigen Phase ist so mittelmäßig, denn hier liegt zwar noch eine molekulare Nahordnung, aber nicht mehr eine molekulare Fernordnung wie im Kristall vor. Und sie ist sehr hoch in einer Gasphase, denn hier sind die Teilchen völlig ungeordnet und nehmen jeden Raum völlig gleichmäßig ein, den wir dem Gas zur Verfügung stellen. Ebenso wissen wir, dass das molare Volumen von Feststoff und Flüssigkeit klein und recht ähnlich ist, die sind nicht so unterschiedlich, das einer Gasphase aber sehr viel höher. Ja, und damit können wir jetzt den besagten Quotienten, Delta S-Molar durch Delta V-Molar, für alle in Abbildung 1.41 gezeigten Phasengleichgewichte, respektive Übergänge, wie folgt verstehen. Beim Übergang zwischen gasförmiger und flüssiger Phase ist die molare Entropieänderung positiv, wenn wir den Verdampfungsprozess betrachten, beziehungsweise negativ, wenn wir den Kondensationsprozess betrachten. Also wenn wir von flüssig zu gasförmig gehen, also sprich verdampfen, dann nimmt die Entropie stark zu. Und umgekehrt, wenn wir von Gas zu flüssig gehen, also kondensieren, dann nimmt sie stark ab. Im ersten Fall ist also Delta S größer 0, im zweiten ist Delta S kleiner 0. Das gleiche tut jeweils das molare Volumen. Beim Verdampfen ist das auch positiv, stark positiv sogar, also Delta V größer 0. Und beim Kondensieren ist es genauso stark negativ, Delta V kleiner 0. Daraus resultiert insgesamt in beiden dieser Fälle ein positiver Quotient der Größen. Also entweder teilen wir da was Positives durch was Positives oder wir teilen was Negatives durch was Negatives. In beiden Fällen kommt was Positives raus und das denotiert uns eine positive Steigung dp nach dt. Und in der Tat hat diese Phasenkoexistenzlinie zwischen flüssig und gasförmig ja auch eine positive Steigung. Der Übergang zwischen gasförmiger und fester Phase hat eine noch größere Entropieänderung. Denn wenn wir beispielsweise von fest direkt zu gasförmig gehen, also sprich das Sublimieren betrachten, dann ist das ja so, als würden wir von fest zu flüssig gehen und von da aus dann zu gasförmig. Gemäß Satz von Hess ist die Sublimationsentropie darstellbar als die Schmelz- plus die Verdampfungsentropie. Sie ist also größer als die eben diskutierte Verdampfungsentropie, nämlich um den Betrag der Schmelzentropie größer. Genau das gleiche können wir auch umgekehrt für den Übergang von gasförmig direkt zu fest diskutieren. Das wäre das Resublimieren. Da gilt das gleiche. Im ersten Fall beim Sublimieren ist also Delta S deutlich größer 0 und im zweiten Fall ist Delta S deutlich kleiner 0. Auch hier ist gleichsam die molare Volumenänderung beim Sublimieren positiv, also Delta V quer ist größer 0, und beim Resublimieren negativ, also Delta V quer kleiner 0. Und diese Deltas sind jetzt von der Größenordnung her so ähnlich wie die beim gerade betrachteten Übergang zwischen gasförmig und flüssiger Phase. Denn das da noch hinzukommende Inkrement vom hypothetischen Umweg über die flüssige Phase zur festen Phase, das ist jetzt nicht so groß, weil Flüssigkeit und Feststoff ungefähr gleiche molare Volumina haben. Das heißt, hier haben wir jetzt einen größeren Quotienten als gerade eben diskutiert, denn das Delta S im Zähler ist größer als gerade eben, das Delta V im Nenner ist ungefähr so ähnlich wie eben. Das heißt, auch hier haben wir erstmal eine positive Steigung, und zwar eine steilere positive Steigung als im Falle der Phasenkoexistenzlinie gasförmig-flüssig. Und das sehen wir ja auch in der Tat in Abbildung 1.41. Da hat die besagte Phasenkoexistenzlinie zwischen Feststoff und Gas, links vom Tripelpunkt, eine steilere Steigung als die Phasenkoexistenzlinie zwischen Flüssigkeit und Gas rechts vom Tripelpunkt. Auch der Übergang zwischen Feststoff und Flüssigkeit hat eine positive Entropieänderung beim Schmelzen. Da ist Delta S molar größer 0, beziehungsweise eine negative Entropieänderung beim umgekehrten Fall, also beim Kristallisieren. Da ist Delta S molar kleiner 0. Und auch hier haben wir gleichsam in der Regel eine positive molare Volumenänderung beim Schmelzen, respektive eine negative molare Volumenänderung beim Kristallisieren. Jedoch ist das vom Betrag her sehr klein, weil, wie wir gerade eben schon gesagt haben, die molaren Volumina von Feststoff und Flüssigkeit sind jetzt nicht so unterschiedlich. Das heißt, da ist zwar ein kleines Delta, das in der Regel positiv ist beim Schmelzen und negativ ist beim Kondensieren, aber das ist betragsmäßig klein. Das heißt, hier haben wir jetzt in der Clapeyron'schen Gleichung 202 einen sehr großen Quotienten Delta S molar durch Delta V molar, weil eben der Nenner dieses Bruches, Delta V molar, betragsmäßig klein ist. In der Regel haben wir damit, wie in Abbildung 1.41a gezeigt, eine sehr steile positive Steigung. Im wichtigsten Ausnahmefall, Wasser, ist es eine sehr steile negative Steigung, weil da ist das gerade umgekehrt. Da ist das molare Volumen der Flüssigkeit, wie wir gerade eben schon gesagt haben, in der Nähe des Schmelzpunkts kleiner als das des Feststoffs, wegen der vergleichsweise weiten, über Wasserstoffbrückenbindungen verbrückten Clusterstruktur der Wassermoleküle im Feststoff, die beim Zusammenbrechen, beim Schmelzen erstmal tatsächlich eine Volumenkontraktion nach sich zieht. Damit haben wir also konzeptuell die Form der Phasenkoexistenzlinien in Abbildung 1.41 verstanden. Wir können das Argument auch noch alternativ wie folgt führen. Im Phasengleichgewicht, also grundsätzlich im Gleichgewicht, gilt ja Delta G ist 0. Delta G, wissen wir, ist auch Delta H minus T Delta S. Und wenn das 0 ist, dann können wir auch sagen, Delta H ist T Delta S. Oder umgestellt, Delta S ist gleich Delta H durch T. Das heißt, wir können in Gleichung 202 die rechte Seite Delta S molar durch Delta V molar auch schreiben als Delta H molar durch Delta V molar mal 1 durch T, so wie das in Gleichung 203 geschrieben ist. Und auch damit können wir eine sehr ähnliche konzeptuelle Diskussion führen, wie wir gerade getan haben. Das 1 durch T in dieser Gleichung ist jetzt keine Variable, das markiert uns einen Punkt in dem Diagramm, den wir diskutieren wollen. Wir setzen uns für unsere Diskussion jetzt mal in den Tripelpunkt. Das heißt, wir wählen 1 durch T so, dass das 1 durch T des Tripelpunkts entspricht. Und dann diskutieren wir mal die Steigung der Phasenkoexistenzlinien um diesen Tripelpunkt herum. Wir starten wieder mit dem Übergang zwischen gasförmiger und flüssiger Phase. Dabei ist die molare Enthalpieänderung positiv, wenn wir das Verdampfen betrachten, denn das ist ein endothermer Prozess, beziehungsweise negativ, wenn wir das Kondensieren betrachten, denn das ist ein exothermer Prozess. Das heißt, es gilt, Delta H quer ist größer 0 beim Verdampfen, respektive Delta H quer ist kleiner 0 beim Kondensieren. Gleichsam ist, hatten wir ja gerade eben schon gesehen, die Änderung des molaren Volumens beim Verdampfen positiv, also Delta V quer größer 0, beziehungsweise beim Kondensieren negativ. Also da gilt Delta V quer kleiner 0, da die flüssige Phase eben weniger, also genauer gesagt deutlich weniger voluminös ist als die gasförmige. Daraus resultiert in Gleichung 203 in jeder Fallkonstellation eine positive Steigung, wie sie eben die flüssig-gasförmig-Phasengrenzlinie in Abbildung 1.41 auch hat. Beim Übergang zwischen gasförmiger und fester Phase können wir, wie wir gerade eben das schon getan haben, gemäß Satz von Hess, eine noch größere Enthalpieänderung Delta H quer beim Sublimieren respektive eine noch kleinere Enthalpieänderung Delta H quer beim Resublimieren diskutieren. Denn gemäß Satz von Hess können wir uns den Sublimations- respektive den Resublimationsvorgang, wo wir also von dem Feststoff direkt ins Gas gehen oder beziehungsweise umgekehrt vom Gas direkt in den Feststoff gehen, auch so vorstellen, als würden wir da den Umweg über die Flüssigkeit gehen. Und damit erkennen wir, dass die Sublimationsenthalpie respektive die Resublimationsenthalpie immer beide Beiträge enthält, den von fest nach flüssig und den von flüssig nach fest oder in umgekehrter Reihenfolge. und demnach sind die betragsmäßig größer als die Delta-H-Quers des Verdampfungs- bzw. Kondensationsprozesses, den wir gerade eben diskutiert haben. Die enthalten nämlich da oben drauf auch noch den Beitrag für Schmelzen respektive Kristallisieren. Genauso wie wir eben schon diskutiert haben, ist das Delta-V-Quer bei diesem Phasenübergang vergleichbar zu dem des gasförmig-flüssig-Übergangs, weil gemäß Satz von Hess ist das zwar eigentlich auch aus einem Inkrement fest zu flüssig und einem Inkrement flüssig zu gasförmig zusammengesetzt, aber das erstgenannte Inkrement, das von fest zu flüssig, das ist relativ gering, weil eben die molaren Volumina von Feststoff und Flüssigkeit sehr vergleichbar sind und deshalb kommt es am Ende quasi nur auf den flüssig zu gasförmig Betrag hinaus und damit ist es eben ähnlich zu dem, was wir gerade eben diskutiert haben. Das heißt, wir erhalten damit ebenfalls eine positive und zwar eine steiler positive Steigung als bei der gerade eben diskutierten flüssig-gasförmig Phasenkoexistenzlinie. Und in der Tat sehen wir das ja auch in Abbildung 1.41, die Phasenkoexistenzlinie zwischen Feststoff und Gas, links vom Tripelpunkt, hat eine positiv steilere Steigung als die rechts vom Tripelpunkt liegende Phasenkoexistenzlinie zwischen Flüssigkeit und Gas. Und genauso wie eben können wir auch den Übergang zwischen Feststoff und Flüssigkeit wieder diskutieren. Der hat eine positive Enthalpieänderung beim endothermen Schmelzen, respektive eine negative Enthalpieänderung beim exothermen Kristallisieren. Und genau wie eben angedeutet, ist hier die Volumenänderung Delta V quer sehr klein. Delta V quer ist nahezu null. Im Regelfall ist es ein bisschen größer als null. Beim wichtigsten Ausnahmefall Wasser ist ein bisschen kleiner als null, aber in beiden Fällen ist es betragsmäßig nahe null. Das heißt, hier teilen wir auf der rechten Seite von Gleichung 203 durch einen betragsmäßig kleinen Nenner. Und das macht den Bruch auf der rechten Seite der Gleichung und damit auch den Differenzenquotienten auf der linken Seite der Gleichung sehr groß. Daraus resultiert eine sehr steile positive, Klammer auf Regelfall, Klammer zu, respektive sehr steile negative, Klammer auf Sonderfall Wasser, Klammer zu, Steigung der Phasenkoexistenzlinie fest flüssig im Diagramm gemäß Abbildung 1.41. Die Clapeyron'sche Gleichung liefert uns also auch hier wieder sehr breites konzeptuelles Verständnis dafür, wie ein Phasendiagramm aussieht. Und damit letzten Endes nichts anderes als wieder eine Antwort auf so eine Warum-Frage. Warum liegt bei diesem Wertepaar von P und T für diesen Stoff ein Gas vor und bei jenem Wertepaar von P und T bei jenem Stoff eine Flüssigkeit oder ein Festzustand? Die Antwort auf diese Frage ist nun, naja, weil das Phasendiagramm so aussieht. Und warum sieht das so aus? Na, weil die Clapeyron'sche Gleichung die Phasenkoexistenzlinien eben so voraussagt für diesen Stoff. Wir haben das ja eben konzeptuell diskutiert mit der Clapeyron'schen Gleichung. Wenn wir so ein Einstoffzustandsdiagramm jetzt wirklich zeichnen wollen, brauchen wir natürlich eine integrierte Form davon. Also müssen wir ja P gegen T auftragen. Die Clapeyron'sche Gleichung ist jetzt erstmal noch nicht das. Da steckt ein Delta P und Delta T oder dP nach dT drin. Wir können aber auf die benötigte Form mit P und T selber kommen, indem wir die Clapeyron'sche Gleichung integrieren. Dann überführen wir sie in die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung. Und damit können wir dann die Phasengrenzlinien in dem Einstoffzustandsdiagramm einzeichnen. Das prominenteste Beispiel, was in vieler Literatur diskutiert wird und auch in vielen Praktika der physikalischen Chemie als Versuch angeboten wird, ist die Bestimmung der Dampfdruckkurve, also der Phasengrenzlinien zwischen gasförmigem und flüssigem Zustand, die uns aussagt, wie hängt der Dampfdruck, also der Druck, wo dann das eine ins andere übergeht, von der Temperatur ab. An dieser Stelle kann ich mir wieder eine Fußnote nicht verkneifen. Ich habe ja schon oft über den Klimawandel geredet, ne? Kann und möchte ich auch hier tun. Die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung ist nämlich eine Erklärung dafür, warum es klimawandelbedingt zu Starkregenereignissen kommt. Durch den Klimawandel haben wir es häufiger wahrscheinlich, und Sie haben das ja auch schon gemerkt, häufig, mit Hitzeperioden im Sommer zu tun. Da haben wir sehr heiße Luft und diese heiße Luft kann nach Clausius-Clapeyron'scher Gleichung große Mengen an Wasser aufnehmen, weil sich der Dampfdruck des Wassers dabei erhöht. Dadurch bilden sich starke Gewitterwolken, die stark mit Wasser aufgeladen sind und dann auch bei einer entsprechenden Wetterfront stark mit elektrischen Ladungen aufgeladen sind und es rumst ordentlich und es bildet sich ein starkes Gewitter mit einem Starkregenereignis. Und was klimawandelbedingt jetzt noch da oben drauf kommt ist, das führt zu katastrophalen Szenarien, weil dieses Starkregenereignis oder das starke Gewitter dabei auch nicht vom Fleck kommt. An einem Ort und Stelle regnen sich diese Wassermassen, mit denen sich vorher die Luft aufgeladen hat, komplett ab. Sie kennen das aus den letzten Sommern, da hat es manchmal in manchen Orten in Rheinhessen sinnflutartig geregnet und im Nachbarort war gar nichts. Der Grund dafür ist natürlich auch wieder der Klimawandel. Da ist ein Strömungsphänomen namens Jetstream für verantwortlich. Das können wir uns an einem ganz einfachen Bild klar machen. Die Erde ist heiß am Äquator und kalt an den Polen. Was tut Luft in so einer Situation? Sie fließt von heiß nach kalt. Das heißt, wir haben es mit einer Luftströmung vom Äquator Richtung Pol zu tun und durch die Erdrotation wird die abgelenkt und es entsteht eine starke Luftströmung in hohen Luftschichten, die von West nach Ost strömt. Wenn Sie mal mit einem Flugzeug in Richtung Nordamerika geflogen sind, dann haben Sie das schon erlebt. Auf dem Hinweg brauchen Sie länger als auf dem Rückweg, weil Sie auf dem Hinweg gegen diesen Jetstream fliegen, auf dem Rückweg mit dem Jetstream. Nun wird es aber klimawandelbedingt wärmer und zwar deutlicher an den Polen als am Äquator. Das heißt, dieser Temperaturgradient zwischen Äquator und Pol nimmt ab. Dadurch nimmt die Intensität des Jetstreams ab. Und was sich dadurch übrigens auch ändert, aber das ist jetzt komplizierter zu erklären, ist dessen Form. Der hat mittlerweile so eine Schlaufenform angenommen. Deswegen kriegen wir jetzt immer das heiße Wetter aus der Sahara direkt ab im Sommer. Weil das eben eine lokale, über Europa und Nordafrika liegende Faltung des Jetstreams so ergibt. Durch diesen abnehmenden Jetstream halten sich Wetterlagen länger. Deswegen haben wir 16 Wochen am Stück Sommer und Tage bis hin zu wochenlang Hitzeperioden. Und wenn es dann mal zu einem Gewitter kommt, kommt das auch nicht vom Fleck und regnet sich an einem Ort ab. Mit überfluteten Kellern, zerstörten Dächern durch Hagelkörner und all diesen schönen Kollateralschäden. Können wir alles durch einfache Physik, einfache physikalische Chemie, teilweise unter Bezugnahme auf die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung erklären. Ich möchte noch einen weiteren Punkt hier hinzufügen und das ist eine kleine Diskussion über die sogenannte Gibbs'sche Phasenregel. Das wird jetzt erstmal wieder ein bisschen allgemein, führt aber zum Schluss zurück wieder auf was Konkretes. Wir betrachten damit jetzt explizit Mehrphasensysteme. Und können dafür grundsätzlich herausstellen, dass in einem solchen Mehrphasensystem der Zustand jeder einzelnen koexistierenden Phase festgelegt ist durch Angabe einer Anzahl Variablen, nämlich der Variable P, T und der Stoffmengenanteile der mehreren Komponenten im System, von denen wir jetzt K Stück diskutieren wollen. Das heißt, wir brauchen für jede Phase eine Angabe der Zustandsvariable P in dieser Phase, der Zustandsvariable T in dieser Phase und eigentlich der Zustandsvariable X, also Molenbruch, für alle K-Komponenten. Aber da die sich ja per Definition alle auf 1 summieren müssen, diese Molenbrüche, reicht es uns auch, wenn wir nur K-1 Molenbrüche angeben. Der letzte der Karte ergibt sich durch diese Bedingung, dass die sich auf 1 summieren müssen. Das heißt, für jede Phase haben wir also K-1 plus noch eine, nämlich P, plus noch eine, nämlich T, also K+1 Variablen. Und das haben wir für jede Phase. Das heißt, insgesamt haben wir P mal K+1 Variablen in unserem System. Wir haben neben diesen Variablen auch eine Menge von Bedingungen im System, nämlich Gleichgewichtsbedingungen. Die Bedingung für ein thermisches Gleichgewicht ist, dass die Temperaturen all dieser P-Phasen konstant sein müssen. Also T' muss gleich T2' muss gleich T3' und so weiter bis TP' sein. Das sind insgesamt P-1 Gleichungen. Das gleiche können wir fürs mechanische Gleichgewicht ansetzen. Da gilt das dann für die Drücke in diesen ganzen Phasen. Nochmal P-1 Gleichungen. Und wir können das für das chemische Gleichgewicht ansetzen. Da gilt das für die ganzen μs. Und zwar für die ganzen μs jeder der K-Komponenten. Das heißt, hier haben wir nochmal K mal P-1 Gleichungen. Das heißt, insgesamt haben wir K+2 mal P-1 Gleichgewichtsbedingungen. Die Variablen bringen uns Freiheit ins System. Die Gleichgewichtsbedingungen bringen uns Zwang oder Einschränkung ins System und das eine minus das andere ergibt also, wie viel Freiheit dann noch übrig bleibt. Das heißt, wir können sagen, die Zahl der Freiheiten des Systems ist gleich Zahl der Variablen minus Zahl der Gleichgewichtsbedingungen. Das sind in den Gleichungen 204 bilanziert. Zahl der Freiheiten F ist gleich Zahl der Variablen P mal K+1 minus Zahl der Gleichgewichtsbedingungen P-1 mal K+2. Wenn wir das ausrechnen, ist F gleich K-P+2. K ist die Anzahl Komponenten, P ist die Anzahl koexistierender Phasen und F ist die Anzahl Freiheitsgrade. Also die Anzahl von Zustandsvariablen, die wir frei ändern können, ohne dass sich dabei automatisch auch andere im System ändern. Diese allgemeine Gleichung können wir uns wieder an Abbildung 1.41 klar machen. Dort haben wir es mit einem Einkomponentensystem zu tun. Also K in der Gleichung 204 ist 1. Das heißt, sie nimmt dann die einfache Form an. F, Anzahl Freiheiten, ist 3 minus P. Wenn wir uns jetzt mal für einen Bereich in dem Zustandsdiagramm mit P gleich 1 interessieren, also wo das einphasig ist, also zum Beispiel rein in den Bereich, wo es fest ist oder rein in den Bereich, wo es flüssig ist oder rein in den Bereich, wo es gasförmig ist, dann kommt nach Gleichung 204 in dieser Spezialvariante raus, F ist gleich 3 minus P, P sei 1, also F ist gleich 3 minus 1, also 2. Wir haben 2 Freiheiten. Und in der Tat, solange wir uns in Bereichen des Diagramms fernab der Phasengrenzlinien bewegen, also in einem Bereich, wo wirklich nur eine Phase vorliegt, können wir uns in beide Richtungen, also entlang der P-Achse und entlang der T-Achse, in diesem Bereich frei bewegen. Wir haben 2 Freiheiten. Interessieren wir uns hingegen für Bereiche, wo 2 Phasen im System koexistieren, dann befinden wir uns auf einer der Phasengrenzlinien. Dort reduziert sich dann die Anzahl Freiheiten nach der Gibbs'schen Phasenregel in der spezial vereinfachten Form, die wir hier diskutieren, auf 1. Und das ergibt auch Sinn, wenn wir auf so einer Phasengrenzlinie bleiben wollen, weil wir interessieren uns jetzt ja für einen Zustand, wo zwei Phasen koexistieren, also wir müssen auf so einer Linie bleiben, dann können wir zwar eine der beiden Variablen verändern, aber das zwingt uns, die andere mitzuziehen, sodass wir auf der Linie bleiben. Wir haben also nur noch eine Freiheit. Und setzen wir uns in den Punkt, wo alle drei Phasen koexistieren, also in den Tripelpunkt, dann kommt nach Gibbs'scher Phasenregel eine Freiheit von 0 raus. Und das ergibt auch Sinn, der Tripelpunkt ist ein Punkt. Sobald wir auch nur eine Variable ändern, sind wir nicht mehr im Tripelpunkt. Also haben wir kein dreiphasiges System mehr. Wir haben da also 0 Freiheiten. Die Gibbs'sche Phasenregel ist ein sehr allgemeines thermodynamisches Werkzeug, das uns weitere, sehr grundlegende Einsichten ermöglicht. Das führt an dieser Stelle ein bisschen über die PC1 hinaus. Ich kann Ihnen einen kleinen Blick über den Tellerrand werfen. Wofür das beispielsweise gut ist, ist, wenn wir uns für Phasenübergangsphänomene interessieren. Also den Prozess des Übergangs von einer Phase in eine andere Phase. Wir können hierbei zwischen sogenannten Ordnungen von Phasenübergängen unterscheiden. Phasenübergänge erster Ordnung von Phasenübergängen zweiter Ordnung abgrenzen. Was das thermodynamisch bedeutet, ist, in welchem Grad der Ableitung der thermodynamischen Potenziale Diskontinuitäten auftreten. Das braucht uns jetzt hier nicht zu interessieren. Was uns mehr interessiert ist, wie sich das phänomenologisch äußert. Und phänomenologisch äußern sich Phasenübergänge erster Ordnung so, dass es am Phasenübergangspunkt eine Koexistenz beider Phasen gibt. Also ein Paradebeispiel ist der Phasenübergang flüssig-gasförmig. Dieser Phasenübergang tritt am Siedepunkt auf und an diesem Siedepunkt haben wir beides vorliegen, Flüssigkeit und Gas. Wir haben es mit einer Phasenkoexistenz zu tun. Bei Phasenübergängen zweiter Ordnung ist es nicht der Fall. Ein typischer Phasenübergang zweiter Ordnung ist ein Magnetisierungsvorgang beispielsweise, wo wir es mit magnetischen Momenten in einem Material zu tun haben, die bei einer bestimmten Temperatur ausgerichtet sind und dadurch eine insgesamt Magnetisierung ergeben und unterhalb einer kritischen Temperatur, die sich Curie-Temperatur nennt, ihre Ausrichtung randomisieren und dadurch geht die Magnetisierung verloren. An diesem Phasenübergangspunkt gibt es jetzt keine Koexistenz einer magnetisierten und einer nicht magnetisierten Phase. Der Phasenübergang stellt sich vielmehr so dar, dass die Gesamtmagnetisierung der Probe, die wir übrigens Ordnungsparameter nennen, einfach immer weiter abnimmt, kontinuierlich, bis sie 0 ist. Und an dem Punkt, wo sie 0 wird, liegt der Phasenübergangspunkt bei der Curie-Temperatur vor. Das heißt, hier haben wir es mit einem Phasenübergang zu tun, wo einfach die eine Phase sich kontinuierlich in die andere umwandelt, ohne dass die mal an einem Punkt beide identifizierbar nebeneinander vorliegen. Und das Verständnis, warum das in einem Fall jetzt so ist und warum das in einem anderen Fall so ist, das können wir mit der Gibbs'schen Phasenregel erlangen. Aber wie gesagt, das führt deutlich über den Horizont von PC1 hinaus und soll an dieser Stelle einfach mal gut sein. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. War wieder eine sehr intensive, gebe ich zu. Aber was wir uns heute erarbeitet haben, ist ein ganz wichtiges thermodynamisches Werkzeug für die gesamte Physikochemie, das chemische Potenzial. Dessen Name drückt ja schon was sehr Bedeutendes und sehr Nützliches aus. Wir haben uns klar gemacht, was das chemische Potenzial ist. Das ist nichts anderes als eine molare Form der freien Enthalpie und aus der letzten Lehreinheit wissen wir ja, was die freie Enthalpie ist. Das ist nämlich die praktisch wichtigste Zustandsfunktion der physikalischen Chemie. Und wir haben jetzt mit dem chemischen Potenzial eine Variante von dieser Funktion kennengelernt, die vor allem in Systemen wichtig ist, wo Stoffmengenänderungen eine Rolle spielen. Und das ist ja immer in der Chemie der Fall, wenn sich Stoffmengen ändern. Wir haben zum Schluss der Lehreinheit schon für den einfachen Fall eines Einstoffsystems, also wo das noch nicht mal stattfindet, schon kennengelernt, wie fundamental wichtig das chemische Potenzial ist. Das ist uns nämlich erlaubt, konkret vorherzusagen, bei welchen Bedingungen, bei welchem Set von Zustandsvariablen ein Stoff in jenem oder in diesem Zustand vorliegt. Und, mal ehrlich, so schwierig war es nicht, die Bilanzierung dieses Phasengleichgewichts. Es fußte letzten Endes einfach nur auf einem Gleichsetzen der chemischen Potenziale in den Phasen. Wir können uns denken, dass das ähnlich einfach auch sein kann in Systemen, in denen mehrere Komponenten vorliegen, also in denen die chemischen Potenziale, die dann im Gleichgewichtszustand miteinander gleich sein müssen, konzentrationsabhängig sind. Und ich kann Ihnen schon vorwegnehmen, genau auf diese Art und Weise werden wir das chemische Gleichgewicht später abschätzen und quantifizieren. Und dabei auf thermodynamische Art und Weise das Massenwirkungsgesetz und die Gleichgewichtskonstante kennenlernen. Um das tun zu können, brauchen wir noch ein weiteres Werkzeug. Das ist Mischungsthermodynamik, denn wie wir sehen werden, ist der Grund, warum sich überhaupt chemische Gleichgewichte ausbilden und nicht einfach eine energetisch nicht so günstige Komponente A in eine energetisch günstigere Produktkomponente P vollständig abreagiert, der Grund dafür ist, dass es auch ein gewisses Interesse des Systems gibt, beides vorliegen zu haben, weil es dann nämlich gemischt werden kann. Und dadurch kommt, das kann ich schon vorwegnehmen, eine Mischungsentropie ins Spiel und die ist die Schlüsselgröße für das Verständnis des Vorliegens von chemischen Gleichgewichten. Das heißt, wir wissen jetzt im Prinzip schon, wie wir das chemische Gleichgewicht abschätzen können, nämlich auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir gerade eben das Phasengleichgewicht abgeschätzt haben, aber wir brauchen dazu noch ein weiteres Werkzeug, das mit Mischungsthermodynamik zu tun hat. Dem wollen wir die nächsten zwei Lehreinheiten widmen, bevor wir dann in der übernächsten Lehreinheit zu dem chemischen Gleichgewicht kommen. Damit, würde ich sagen, hat unsere vor uns liegende Diskussion doch ziemlich viel Potenzial.